Heinrich August Winkler. Wie wir wurden, was wir sind. Eine kurze Geschichte der Deutschen. Die Jahre zwischen 1933 und 1945 bleiben bis heute das präsenteste Kapitel der deutschen Geschichte. Sie lehren uns, wie wichtig und fragil Menschen und Grundrechte, Freiheit und Demokratie sind. Um aus der Geschichte zu lernen und diese Rechte und Werte zu schützen, sollten wir den Blick allerdings weiten und nicht nur auf die Zeit des Nationalsozialismus schauen. Denn dieselben Ideologien, die Hitler nutzte, um die Bevölkerung zu mobilisieren, wirkten schon früher und sie wirken teilweise noch heute. Besonders der Mythos eines geheiligten Deutschen Reiches und die Aggressionen gegenüber Minderheiten und Andersdenkenden ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Die folgenden Blinks durchlaufen wichtige Etappen der deutschen Geschichte. Vom Mittelalter über den Absolutismus, die Weimarer Republik und die Nachkriegszeit bis hin zur Rolle Deutschlands in der Europäischen Union. Diese historische Reise wird dir helfen, dein Bewusstsein für die Demokratie und ihre Herausforderungen zu schärfen. Blink Nummer 1. Im Mittelalter entwickelte sich Deutschland nicht zu einem Nationalstaat, sondern hielt fest am Mythos des Heiligen Römischen Reiches. Wer hat die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt? Wer hat diesen rohen und gewalttätigen Menschen die Vollmacht gegeben, nach ihrem Belieben einen Fürsten zu setzen über die Häupter der Menschenkinder? Mit diesen Worten beklagte sich im Jahr 1160 der Bischof Johannes von Salisbury über die Vorherrschaft Deutschlands in Europa. Denn anders als die Königreiche England, Frankreich und Spanien, war Deutschland ein Kaiserreich mit einem universellen Machtanspruch. Tauchen wir zunächst in die frühe Geschichte des Deutschen Reiches ein, um zu verstehen, wie es dazu kam. Bis ins 5. Jahrhundert nach Christus dominierte das Römische Reich Europa sowie Teile Nordafrikas und Vorderasiens. Als es zerfiel, fand in Europa eine Völkerwanderung statt. Es bildeten sich viele einzelne germanisch-romanische Königreiche. Das Fränkische Reich war unter diesen das größte und wurde zu einer wichtigen politischen Stütze für die römisch-katholische Kirche. Im Jahr 800 krönte der Papst den fränkischen König Karl zum Kaiser, der nun eine Vormachtstellung über die anderen Könige hatte. Karl nutzte diese religiös legitimierte Macht, um sein Reich durch Feldzüge zu erweitern und dort seine Glaubensvorstellungen und Werte durchzusetzen. Dazu gehörten ein strenges Feudalsystem und die Vorherrschaft der christlichen Kirche. Dabei half ihm ein Mythos, der im frühen Mittelalter entstand und sich bis ins 20. Jahrhundert durch die deutsche Geschichte zog. Man glaubte, dass mit dem Kaiserreich das untergegangene Römische Reich fortlebe und so die besondere Rolle des Deutschen Reiches legitimiere. Mit diesem Sacrum Imperium sei zudem der heilige Auftrag verbunden, die Welt vor dem Heidentum und letztlich vor dem Untergang zu bewahren. Historiker festigten schon im Spätmittelalter die Vorstellung, dass diese Aufgabe mit der Kaiserwürde auf das Deutsche Reich übergegangen war, nämlich von Karl dem Großen auf den sächsischen Kaiser Otto den Großen im 10. Jahrhundert bis zur Herrschaft der Staufer und Salier im 12. und 13. Jahrhundert. Im Gegensatz zu anderen europäischen Staaten waren die deutschen Könige nicht bereit, diese besondere Rolle aufzugeben. So kam es im 11. Jahrhundert zum Investiturstreit, bei dem es um den Konflikt zwischen weltlicher und geistlicher Macht ging. Viele europäische Staaten strebten nach mehr Unabhängigkeit vom Papst. England und Frankreich schufen eigene Kirchen, um den politischen Einfluss und die Steuereinnahmen des Vatikans zu verringern. Auch die deutschen Könige wollten sich von den Zwängen der römisch-katholischen Kirche lösen, aber sie setzten keine politischen Entwicklungen zum Nationalstaat durch. Denn wenn sie sich gegen den über ihnen stehenden Kaiser und somit gegen das Reich aufgelehnt hätten, hätten auch sie ihren geheiligten Machtanspruch verabschieden müssen. Doch dazu waren sie nicht bereit. Blink Nummer 2. Luthers Reformation war nur halb so fortschrittlich, wie sie schien. Der Geist von Umbruch machte im Spätmittelalter trotzdem auch vor den Deutschen nicht Halt. Weil sich bei ihnen die äußeren politischen Umstände nicht änderten, suchten sie die Freiheit in einer Art Wendung nach innen. Es war die Zeit der deutschen Mystik, in der Philosophinnen und Universalgelehrte wie Hildegard von Bingen oder Meister Eckhart eine neue Spiritualität entdeckten und die Menschen dazu inspirierten, ihren Glauben individuell auszuleben. Auf diese Tradition baute im 16. Jahrhundert der Augustinermönch und Theologe Martin Luther auf, als er die Erneuerung der katholischen Kirche forderte. Er propagierte, der Glaube des Individuums sei für die Beziehung zu Gott entscheidender als Ablassbriefe und andere Machtinstrumente des Vatikans. Luthers Thesen verbreiteten sich wie ein Lauffeuer und ermutigten viele Könige und Kirchen dazu, sich vom Papst abzuwenden. Als Protestanten gründeten sie eine neue, die evangelische Kirche. So revolutionär Luthers Reformation in religiöser Hinsicht war, so konservativ war sie in politischer. In Deutschland blieb vieles beim Alten, besonders die gesellschaftliche Ordnung, die noch immer dem mittelalterlichen Feudalsystem entsprach. Die allermeisten Menschen lebten als bitterarme Bauern, die nicht einmal selbst über ihre Glaubenszugehörigkeit entscheiden durften. Das Rückständige an Luthers Reformation zeigte sich besonders in seinem Antisemitismus. So verbreitete er in einem Pamphlet von 1543 die Gerüchte, dass Juden Brunnen vergiften und christliche Kinder schlachten würden. Er rief die Obrigkeiten dazu auf, Synagogen anzuzünden und empfahl seinen Gläubigen, wenn sie auf der Straße einem Juden begegneten, sollten sie sich bekreuzigen und laut sagen: Da geht ein leibhaftiger Teufel. Tatsächlich werden die gesellschaftlichen Umbrüche, die die Reformation in Europa bewirkte, heute nicht mehr Luther, sondern dem Genfer Johannes Calvin zugeschrieben. Er griff Luthers Thesen auf und nutzte ihre emanzipative Kraft, um in ganz Europa politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Umwälzungen anzustoßen. Die Glaubensspaltung zwischen den lutherischen, calvinistischen und katholischen Königshäusern mündete 1618 schließlich im Dreißigjährigen Krieg, aus dem das Heilige Römische Reich als Verlierer, geschwächt und zersplittert, hervorging. Die Niederlage war so groß, dass Armut, Fremdherrschaft und Hunger das gesamte folgende Jahrhundert prägten. Die deutschen Staaten waren gedemütigt, denn nun hatten sie weder politische Freiheit noch den Ruhm eines mächtigen Reiches. Dieses kollektive Trauma war ein Grund dafür, dass die Deutschen Ende des 18. Jahrhunderts, als die Franzosen ihren König exekutierten und die Republik ausriefen, davor zurückschreckten, selbst zu den Waffen zu greifen. Niemand hatte mehr Lust auf Chaos und Zerstörung. Blink Nummer 3. Im 19. Jahrhundert erstarkte in Preußen ein neuer liberaler Nationalismus. Nach der Niederlage im Dreißigjährigen Krieg und dem Westfälischen Friedenspakt war das Reich zersplittert und kaum noch handlungsfähig. Als dann auch noch 1806 Bayern, Württemberg und das mächtige habsburgische Österreich entschieden, sich mit dem neuen französischen Kaiser Napoleon Bonaparte zu verbünden, war das Schicksal des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation endgültig besiegelt. Das Machtzentrum der übrig gebliebenen Länder war nun der Staat Preußen im Nordosten, der durch Polen vom Rest des ehemaligen Reiches getrennt war. Die Deutschen fühlten sich als die großen Kriegsverlierer und sehnten sich nach Einheit. In diesen Gefühlen fand der Mythos eines Heiligen Reiches wieder fruchtbaren Boden. Im Kreis linker Liberaler entwickelte sich so ein neuer Nationalismus. Der preußische Staat war seit der Herrschaft des ruhmreichen Friedrich II. Von einem sogenannten aufgeklärten Absolutismus geprägt. Einerseits ging Friedrich auf die immer lauteren Forderungen der Liberalen ein und schenkte ihnen religiöse und intellektuelle Freiheiten. Andererseits blieben die politischen Strukturen monarchisch. Die Macht lag beim Militär und in der Bürokratie, beides Bereiche, die vom Adel dominiert waren. Auch als die Begeisterung über die französische Revolution auf Deutschland überschwappte, gelang es diesem System, einer Volksrevolution zuvorzukommen, und zwar durch eine Revolution von oben. Reformen befreiten die Bauern zwar juristisch von ihren Lehnsherren, doch sie mussten weiterhin Abgaben zahlen. Den Menschen in der Stadt erging es nicht besser. Als Soldaten oder billige Arbeitskräfte wurden sie in der beginnenden Industrialisierung ausgebeutet. Paradoxerweise waren einige der liberalen linken Intellektuellen, die für die Werte der Französischen Revolution eintraten, Fans des preußischen Militärstaats. Sie sahen darin die Möglichkeit, das zerstückelte Deutschland zu seiner alten Größe zu verhelfen. Nur in der Einheit läge die Möglichkeit der Freiheit, so meinten sie. Und diese solle, wenn nötig, auch militärisch erkämpft werden. Sie kreierten die Idee einer Sprachnation, die den deutschen Geist der Dichter und Denker in die Welt tragen würde, und modernisierten somit den Mythos eines deutschen Reiches mit universellem Auftrag. Die berühmtesten Vertreter dieses neuen Nationalismus waren der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, der Turnvater Friedrich Ludwig Jahn und der Theologe Ernst Moritz Arndt. Die Forderungen der neuen Nationalisten beschränkten sich nicht auf die Wiedervereinigung deutscher Länder. Sie riefen auch nach der Eroberung polnischer Gebiete und einem Krieg gegen den verhassten Sieger Napoleon. Außerdem verbreiteten sie, wie schon Luther, den Antisemitismus. Die Freiheit der Deutschen setzten sie über die Freiheit anderer Menschen. Diese Aggressionen zeigen, wie der neue liberale Nationalismus einem kollektiven Minderwertigkeitskomplex der Deutschen entwuchs. Blink Nummer 4. Der Weg hin zur ersten deutschen Demokratie verlief zögerlich und voller Widersprüche. Wir haben nun schon von einigen wichtigen Gegensätzen in der deutschen Geschichte gehört. Da waren auf der einen Seite die Macht des Adels und auf der anderen Seite liberale politische Reformen. Außerdem schwelte in den Köpfen der Bevölkerung ein kollektives Minderwertigkeitsgefühl, das der Sehnsucht nach der mythischen Macht eines Heiligen Reiches gegenüberstand. Diese Ambivalenzen prägten auch die nachfolgenden Stationen der deutschen Geschichte, vom Deutschen Kaiserreich über den Ersten Weltkrieg bis hin zur ersten Demokratie, der Weimarer Republik. 1871 vereinte der in Versailles zum Kaiser gekrönte Wilhelm I. von Preußen die deutschen Länder wieder zu einem Reich, dem Deutschen Kaiserreich. Die Politik aber machte der Reichskanzler Otto von Bismarck. Zu den demokratischen Reformen dieser Ära zählt die allgemeine Krankenversicherung, die damals weltweit erste ihrer Art. Doch von echten freiheitlichen Grundrechten war das Kaiserreich weit entfernt. Regimekritische und andersdenkende Menschen wurden durch die sogenannten Sozialistengesetze verfolgt. Konservative und Nationalliberale behielten so das Zepter in der Hand. Außenpolitisch stabilisierte Bismarck die Beziehungen, indem er sich mit der kleindeutschen Lösung abgab, also auf die Rückeroberung ehemaliger deutscher Gebiete in Polen, Frankreich und Österreich verzichtete. Viele Menschen strebten nach mehr politischer Freiheit, während sich besonders die Oberschicht die großdeutsche Einheit zurückwünschte. 1890 gelang es dem preußischen Adel, Bismarck und die sozialdemokratische Opposition im Reichstag zu stürzen. Der nächste deutsche Kaiser, der Hohenzoller Wilhelm II., hatte geradezu wahnwitzige militärische Pläne, zum Beispiel die englische Vormacht auf dem Wasser durch eine deutsche Flotte in den Schatten zu stellen. Seine Kriegspropaganda ließ alte Machtfantasien wieder aufflammen und so stürzten sich viele Deutsche 1914 begeistert in den Ersten Weltkrieg. Doch die Euphorie hielt nicht lange an. Sowohl die Bevölkerung als auch kommunistische und sozialdemokratische Politiker wie Karl Liebknecht protestierten schon 1915 gegen den aussichtslosen Krieg. Als die Niederlage nicht mehr zu leugnen war, überließ Wilhelm II. Die Regierungsverantwortung den Mehrheitsparteien. Sie sollten nun eine parlamentarische Monarchie bilden, doch das reichte der Bevölkerung nicht mehr. Im Oktober 1918 streikten zuerst Marinesoldaten, dann folgten Arbeiteraufstände im ganzen Reich, sie forderten das Ende der Monarchie. Mit Erfolg. Am 8. November dankte Prinz Max von Baden als Reichskanzler ab und übergab die Regierung an die SPD unter Friedrich Ebert. Einen Tag später wurde die Weimarer Republik ausgerufen. Die Demokratie der Weimarer Republik stand von Anfang an unter schlechten Vorzeichen, weil sie im Bewusstsein der Menschen mit einer weiteren Kriegsniederlage verbunden war. Da Deutschland die maßgebliche Schuld am Weltkrieg trug, musste es Reparationszahlungen an die europäischen Siegerstaaten leisten und territoriale Verluste hinnehmen. Die Sozialdemokraten hatten außerdem mit den alten Eliten zu kämpfen, die sich die Monarchie zurücksehnten. Und auch in der Bevölkerung wuchs der Frust über die zögerliche Demokratie, als am Ende der goldenen 20er die Weltwirtschaftskrise ausbrach. Blink Nummer 5. Durch Propaganda und scheinbare Verfassungstreue gelang es Adolf Hitler, seine Machtübernahme zu legitimieren. In Geschichtsbüchern lesen wir heute von der Machtergreifung Adolf Hitlers. Das hört sich an, als sei Hitler plötzlich aufgetaucht, um den Staat an sich zu reißen. Tatsächlich geschah die Machtübernahme schrittweise. Hitler nutzte bewusst Propaganda und legitimierte seine Politik durch Gesetzesänderungen, die ihn als rechtmäßigen Führer erscheinen ließen. Während der Weimarer Republik erreichte die NSDAP mit ihrer Propaganda besonders die armen und jungen Menschen. Im Angesicht der Wirtschaftskrise versprach Hitler ihnen Arbeit und Fortschritt. Außerdem schürte er die Angst vor dem Marxismus, der Chaos und Anarchie auslösen würde. Weil sich die linken Parteien in Deutschland und Europa in dieser Zeit tatsächlich radikalisierten, wirkte diese Überhöhung. Als sich die Wirtschaft ab 1932 erholte und die Arbeitslosenzahlen endlich wieder sanken, erschien das vielen Menschen als Erfolg der NSDAP und Hitler als Retter der Nation. In theatralischen Auftritten sprach Hitler von einem kommenden Reich und von der Erlösung der Welt durch die Deutschen. Er ließ also den alten Mythos wieder aufleben. Auf diese Weise konnte er eine Brücke zwischen der frustrierten armen Bevölkerung und den antidemokratischen Eliten schlagen. Vor allem die Rittergutsbesitzer von der Ostelbe und andere preußische Adlige konnten sich mit dem Verlust polnischer Gebiete, die sie weiterhin als ihr eigen betrachteten, nicht anfreunden und hatten deshalb ein offenes Ohr für Hitlers Zukunftspläne. Durch Geheimabsprachen mit rechten Politikern, Beamten und Generälen aus diesem Milieu konnte Hitler bis zum Reichspräsidenten Paul von Hindenburg vordringen und diesen unter Druck setzen. Obwohl Hindenburg Hitler zunächst ablehnte, gab er 1933 nach und ernannte Hitler zum Reichskanzler. Naiverweise hatten Hindenburg und andere Politiker angenommen, Hitlers Machthunger sei damit befriedigt. Stattdessen begann dieser nun, die Schwachstellen der Weimarer Verfassung zu nutzen, um auf scheinbar legitime Weise zum Alleinherrscher zu werden. Der Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 war für Hitler ein willkommener Grund, um Notverordnungen zu erlassen. Diese stellten alle Kommunisten unter Generalverdacht als Terroristen und verboten die KPD. Außerdem nahmen die Notverordnungen der Bevölkerung ihre Grundrechte. Darunter fiel auch das Demonstrationsrecht. Nachdem Hitler durch weitere Gesetzesänderungen und den beginnenden Terror seiner Parteiarmee bei potenziellen Gegnern genug Angst geschürt hatte, konnte er Wahlen abhalten. Durch eine überwältigende Mehrheit, sowohl im Parlament als auch bei der Bevölkerung, konnte Hitler die Verfassung endgültig abschaffen und die NSDAP zur einzigen legalen Partei Deutschlands ernennen. Propaganda und scheinbare Gesetzestreue sind keine Entschuldigung für den ausbleibenden Protest. Die Bevölkerung und besonders die konservativen und sozialdemokratischen Politiker hätten sich früher und vehementer wehren können. Blink Nummer 6. Die DDR und die BRD gingen unterschiedlich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit um. Nach Kriegsende 1945 war Deutschland zerstört und zersplittert wie nie zuvor. Viele Menschen wurden vertrieben, waren arm und hungerten. Hinzu kam das bald einsetzende Bewusstsein über die kollektive Schuld an einem unbeschreiblichen Verbrechen an der Menschheit. Bevor Deutschland ab den 60er Jahren begann, sich aktiv mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, herrschte das, was der Philosoph Hermann Lübbe ein kommunikatives Beschweigen nannte. Im Vordergrund stand in der Nachkriegszeit der politische Wiederaufbau. Während in der DDR im Zeichen des Antifaschismus eine kommunistische Diktatur entstand, entwarf die BRD eine liberale westliche Demokratie. Aus der nationalsozialistischen Vergangenheit zogen beide Staaten unterschiedliche Schlüsse. Sowohl im Osten als auch im Westen wurden die sogenannten Täter des Nationalsozialismus, also führende Politiker und Soldaten der SS, von den sogenannten Mitläufern getrennt. Besonders im Westen wirkten viele der NSDAP-Mitglieder weiterhin in der Politik mit. Auch die Soldaten der Wehrmacht wurden hier nahtlos übernommen, obwohl viele von ihnen den Holocaust zumindest organisatorisch unterstützt hatten. In der DDR war die Entnazifizierung gründlicher. Die Politik bestand hauptsächlich aus ehemaligen Mitgliedern der KPD und SPD. Die Lehre, die der kommunistische Ideologiestaat aus dem Nationalsozialismus zog, war eindeutig: nie wieder Faschismus. Allerdings war diese Lehre auch einseitig, denn aus den Trümmern des Naziregimes entstand ein neuer Totalitarismus, der kritische Stimmen mundtot machte. Eine grundsätzlich kritische Haltung gegenüber Politik und Geschichte konnte sich hier nicht entwickeln. Das spürten die Bürgerinnen der DDR eindrücklich, als die Regierung im Juni 1953 auf einen Arbeiteraufstand mit dem Einsatz sowjetischer Panzer reagierte. Viele Menschen fühlten sich auch vom Westen im Stich gelassen, wo ihre Nachbarn den wirtschaftlichen Aufschwung der 50er Jahre in politischer und kultureller Freiheit genossen. Die Lehre, die die BRD aus der deutschen Katastrophe zog, war vor allem nie wieder Totalitarismus. Die neue Verfassung, das ihr beigestellte Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht sollten die Demokratie wehrhaft machen. Die Ewigkeitsklausel im Grundgesetz sichert seitdem ab, dass weder ein Staatsoberhaupt noch die Mehrheit der Wählenden die Demokratie abschaffen können. Die Politik der BRD war von ihrem ersten und langjährigen Kanzler Konrad Adenauer geprägt. Für ihn war die Annäherung an den Westen wichtiger als der Blick nach Osten. Der Sozialdemokrat Kurt Schumacher nannte Adenauer den Kanzler der Alliierten, weil ihm das Vertrauen der Westmächte und die Wiedererlangung der politischen Souveränität wichtiger waren als die deutsche Einheit. Die Brüche, die damals zwischen Ost und West entstanden, leben noch heute in der politischen Kultur fort. Blink Nummer 7. Die deutsche Politik der Gegenwart ist von den Umwälzungen des 20. Jahrhunderts geprägt. Die Aufarbeitung des Holocausts nahm in den 60er Jahren an Fahrt auf. Entscheidend waren dafür die ersten Gerichtsprozesse in Jerusalem, Frankfurt und Düsseldorf. Auch in den Medien, der Wissenschaft und der Kunst wurde der Völkermord zunehmend thematisiert. Die Aufarbeitung der Vergangenheit, aber auch die deutsche Teilung stießen in der BRD eine Debatte an, ob Deutschland überhaupt noch ein Nationalstaat sei und ob das Konzept Nation nicht generell überholt sei. Aus dieser Perspektive sahen viele Deutsche in der Europäischen Union die Möglichkeit, eine Art postnationale Politik zu führen. Ohne es zu merken, projizierten sie ihre eigene historische Schuld nicht nur auf die Gegenwart, sondern auch auf andere Staaten. Es war naheliegend, in Deutschland keinen Nationalstaat mehr zu sehen, denn die Bevölkerung war durch eine Staatsgrenze voneinander getrennt. Sie fühlte sich aber trotzdem verbunden. Laut einer Umfrage von 1987 fühlten sich immer noch 78% der Westdeutschen als ein Volk mit den Ostdeutschen. Allerdings war für viele Menschen die Schuld an zwei Weltkriegen und Auschwitz ein ausschlaggebendes Argument dafür, dass es nie wieder einen souveränen Einheitsstaat geben sollte. Aus Angst, die Geschichte könnte sich wiederholen, sprachen sich zum Beispiel der grünen Politiker Joschka Fischer oder der Dichter Günter Grass 1989 gegen die Wiedervereinigung aus. Auch wenn diese Aussagen gut gemeint waren, liegt in ihnen eine fragwürdige Instrumentalisierung des Holocaust. Sie nutzten ihn als Argument, um ihre eigene politische Position zu untermauern. Ihre Ängste vor dem Nationalstaat projizierten deutsche Politiker außerdem auf die EU, bei deren Gründung sie eine treibende Rolle spielten. In diesem Projekt sahen viele Deutsche die Möglichkeit einer postnationalen Politik. So setzte sich beispielsweise Joschka Fischer dafür ein, dass die EU eine eigene Verfassung und exekutive Gewalt haben sollte. Die EU sollte also eine Art großer Staat sein, nach dem föderalistischen Modell Deutschlands. Überspitzt gesagt hatten deutsche Politiker ihre eigene Situation europäisiert, ohne zu berücksichtigen, dass sich nicht alle Mitglieder vom Konzept des Nationalstaats verabschieden wollten. So stemmten sich beispielsweise die Niederlande und auch Frankreich lange Zeit gegen eine europäische Verfassung. Sie sahen die EU eher als eine Organisation zur intensiven internationalen Zusammenarbeit, nicht als supranationalen Staat. Angela Merkel konnte schließlich 2009 auch die letzten Gegner einer EU-Verfassung dazu bringen, mit Ja zu stimmen. Könnte die dominante Rolle, die Deutschland in der EU spielt, auf einen neuen deutschen Sonderweg hindeuten? Einige Entscheidungen der letzten Jahrzehnte untermauern diese Idee. Blink Nummer 8. In der Europapolitik darf Deutschland keine Sonderrolle einnehmen. Kann es sein, dass Deutschland die Stabilität seiner Gesellschaft aufs Spiel setzt für seine ewige Vergangenheitsbewältigung, für die Wiedergutmachung der Kriegsschuld? Diese Frage stellte 2016 der niederländische Politikwissenschaftler René Couperus in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Er kritisierte damit den Alleingang Angela Merkels und anderer deutscher Politikerinnen und Politiker im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise. Dass Deutschland seine Grenzen öffnete, ohne vorher innenpolitisch oder in der EU gründliche Absprachen zu halten, befeuerte einige Konflikte. Couperus deutet die Entscheidung als Ausdruck des deutschen Schuldgefühls. Dieses Gefühl veranlasse deutsche Politiker dazu, ihre Entscheidungen auf Moral statt auf Vernunft zu gründen. Als es in den Jahren 2014 bis 2016 zu einer starken Migrationsbewegung Schutzsuchender nach Europa kam, war Deutschland ein besonders beliebtes Ziel. Das lag neben der starken Wirtschaft auch an dem relativ lockeren Asylrecht. Im Jahr 2015 zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, 890.000 Einreisen nach Deutschland, sehr viel mehr als in allen anderen EU-Staaten. Dass so viele Menschen nach Deutschland kamen, lag auch an zwei Regelungen, die sowohl innenpolitisch als auch innerhalb der EU nicht gründlich abgesprochen waren. Am 25. August 2015 erließ das BAMF die Entscheidung, dass nun auch nicht registrierte Schutzsuchende aus den sogenannten sicheren Drittländern einreisen durften, also aus den Balkan- und Mittelmeerländern. Am 4. September traf Angela Merkel außerdem mit dem österreichischen Staatschef telefonisch die Ausnahmeregelung, Zehntausenden Menschen die Einreise zu erlauben, die in Budapest festsaßen. Diese Entscheidungen führten dazu, dass nun noch mehr Menschen über die sogenannte Balkanroute in die EU einreisten. Der Alleingang Deutschlands überrumpelte andere EU-Staaten, die der wachsenden Fluchtbewegung skeptischer gegenüberstanden. Diese Stimmung begünstigte den Erfolg rechter Bewegungen, zum Beispiel in Polen, Ungarn und England, die sich gegen die EU-Politik richteten und Fremdenhass verbreiteten. Auch in Deutschland gewann die populistische AfD in den folgenden Jahren an Popularität. Dass Angela Merkel und die Koalitionsparteien diese Folgen nicht einberechnet hatten, ist für manche ein Zeichen dafür, dass sie ihre eigenen Moralvorstellungen höher stellten als die anderer Staaten. Es schien, als wollte Deutschland beweisen, dass es aus seiner Geschichte gelernt hatte. Doch mit ihrem Alleingang trug die deutsche Politik auch dazu bei, die EU zu destabilisieren. Die jüngste Geschichte zeigt, dass die Vergangenheit nicht dazu dienen darf, sich moralisch über andere zu stellen. Die Quintessenz der gerade gehörten Blinks ist, dass Deutschland sich später als andere europäische Staaten zu einem modernen demokratischen Nationalstaat entwickelte. Demokratie und Freiheit standen immer wieder im Gegensatz zu einem Machtstreben, in dem der Mythos eines heiligen Deutschen Reiches weiterlebte. Auch nach zwei Weltkriegen und der Katastrophe des Holocaust können wir beobachten, dass die deutsche Politik Sonderwege einschlägt. Die Lehren aus der deutschen Geschichte sollten nicht zu einer neuen moralischen Überhöhung führen, sondern zu einer nüchternen Politik der internationalen Zusammenarbeit. So, das waren also die Blinks zu »Wie wir wurden, was wir sind« von Heinrich August Winkler. Wir danken dir fürs Zuhören.